Podcast. Brudi Podcast Brudi. Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
Podcast Brudi.
Aber Mixen war so gar nicht für mich nachvollziehbar. Ich dachte, hä, was ist das jetzt hier? Wie machen die das, dass das so klingt? Voll krank. Was passiert da?
Ja.
Und es hat mich so fasziniert. Ich bin so Typ, ich liebe so Magie. Ich liebe sowas. Weißt du, wenn Sachen so verzaubern. Wenn ich weiß, wie das passiert.
Ja.
Denkst du, Abo, wie macht man das?
Cohen kann mit seinen 24 jungen Jahren bereits eine Platin-Auszeichnung für das Mitwirken an der Single Magisch von Oleg Sesh und Edin verzeichnen. Als Independent Mixing, Mastering und Recording Engineer macht er sich vor allem durch sein Soundeffekt-Know-how einen Namen und trägt heute maßgeblich dazu bei, dass der Sound der Frankfurter Straßenrap-Newcomer eure Fensterscheiben vibrieren lässt. In Podcast Brudi Nummer 18 sprechen wir über den Einfluss des Studio-Vibes auf die Songs und Aufnahmen, seinen Schnelleinstieg in die Musikindustrie und den Spagat zwischen künstlerischem Selbstanspruch und Selbstständigkeit.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 18. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Cohen.
Jawohl.
Jawohl.
Ich bin hier. Beziehungsweise du bist hier.
Ja, Mann.
Sehr schön, das freut mich. Mega nice, Alter. Richtig spontan.
Ja, Mann. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, Brudi. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Kannst du ein bisschen was zu den Räumlichkeiten sagen, in denen wir uns gerade befinden?
Grundsätzlich meinst du von groß auf klein?
Von groß auf klein.
Von groß auf klein ist ein altes Gebäude, hier direkt im Ostend, Danzig am Platz. Ich weiß gar nicht, was es davor war. Es war die Telekom auf jeden Fall zwischenzeitlich ganz groß. Alles jetzt leer seit 4-5 Jahren. 11 Stockwerke, kein Mensch hier drinne. Und wir haben, die Räume gibt es jetzt seit, glaube ich, einem Monat. Wir haben uns direkt hier zwei geschnappt mit einer schönen Fensterfront.
Geil.
Nebeneinander. Wir können produktiv arbeiten. Ich habe mein Hauptstudio. Ich bin ja Aufnahme, ja Recording, Mixing, Mastering Engineer. Ich mache es ja hauptberuflich professionell. Und ich habe noch Jungs, halt Kellen, Toki. Zwei gute Jungs von mir. So, die können nebenan auch mal arbeiten, sich selber aufnehmen. Die können das alles. Und da kann man effektiv arbeiten, ist mir sehr wichtig, dass man nicht da sich aufeinander hängt, aber trotzdem immer nebeneinander ist.
Geil, 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 geil. Das ist aber nicht das erste Studio, in dem ich dich habe sitzen sehen. Das ist, glaube ich, das dritte, in dem ich dich auf jeden Fall wahrgenommen habe. Eins war in der Gewinnerstraße, eins war in der Wittelsbacher.
Zwei waren in der Gewinnerstraße.
Ah.
Ich bin noch zweimal, warte, seit Dezember. Lass mich nicht lügen. Ich bin 2018, bin ich da angekommen, in der Gewinnerstraße, im Hinterhof. Bin dann nach, das war echt ganz komische Gegend da auf jeden Fall. Gehst davon, da ist dieses riesen Haus vor der Tür. Also von Hinterhof gehst du, klingelst, da sind die Jungs von mir zuerst reingekommen, die wussten nicht, wo das ist. Gehen da rein, so, ey, das waren, kamen ganz komische Leute uns entgegen. Stand so auf dem Klingelschild, rumänische Allianz. Es war auf jeden Fall ganz strange Gegend, aber das war genau da. Bis zum Hinterhof, ist dann diese Treppen hochgelaufen und da hatten wir einen Raum bis Dezember 2019. Dann sind wir nebendran, da war ja, der Panamo, die ganzen Jungs hatten da ihre Räume, DJ hier in Frankfurt, sehr, sehr bekannt.
2DJ von Reezy.
Genau, 2DJ von Reezy, Alvarez, Kid Juicy, auch super stramm, DJ Hendrix. Auch die hatten alle dann Raum gehabt, so, wir haben uns da alle connected dann auch und die sind dann rausgegangen, weil die waren halt nie da, ne? Die sind ja hauptsächlich DJs, weißt du, waren da einfach zum Chillen, zum Auflegen. Es war ein größerer Raum, sind wir da nebendran gezogen, dann im März was Neues frei geworden, so ein Kilometer von da. Dachten, okay, komm, ich hab eh einen Schaden, lass da rüber gehen. Die Jungs hatten schon keinen Bock mehr gehabt auf mich. Dann waren wir da, dann war es geiler und dann haben wir gemerkt, das ist auch nicht so das Richtige. Ich brauche irgendwas Größeres, mehr Räume, was auch immer, findest du schwer in Frankfurt, ne? Unnormal schwer. Dachte ich, Abo, ich guck jetzt mal. Wurde mir was zugeschickt, ich habe so einen Post gemacht. Ich habe noch so geschrieben, ich habe das gesehen auf Insta, ich hab in der Story. Mhm. Ich habe so geschrieben, ey, Bar, ich suche Räume, weil ich habe da, war ich so im Hotel, ich habe so richtig Flavor bekommen. Ich war so mitten in der Stadt, mitten in der City. Ich dachte so, Abo, in der Stadt ein Studio. Direkt mittendrin, da wo es abgeht. Ich hab so mit Kaution, mit Provision alles, aber hab ich nichts bekommen, weil es unnormal schwer, fast nicht möglich. Haben wir Glück gehabt. Hier im Ostend, direkt bei der EZB. Richtig schön. Zufall. Alles zum richtigen Zeitpunkt gewesen, ne? Sind wir jetzt hergezogen, haben hier gebaut. Ja, aus. Jetzt steht es langsam hier.
Ja, also der Vibe ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir sind gerade in dem so Hauptstudio, Recording-Studio, hast du vorhin gemeint?
Ja, das Hauptstudio hier, genau.
Und hier treibst du dein Unwesen?
Hier treibe ich mein Unwesen und genau das mache ich hier. Ist nichts anderes.
Dieses Babyblau, ist das deine Lieblingsfarbe?
Ja, das ist so Himmelblau halt, ne? Also Baby-Himmelblau, weil wir sind ja so im zweiten Stock, ne? Man sieht aber auch nicht die Straße hier. Mhm. Man sieht ja, siehst ja hier nur die Bäume.
Ja.
Und einen Kran sehe ich von hier. Ist auch ganz nice. Muss aber nicht sein. Und dann siehst du direkt da drüber, siehst du halt den Himmel, wenn der natürlich nicht bedeckt ist, ist der blau. Mhm. Und da siehst du halt diese weißen Häuser, weißt du, alles so richtig Himmel und geerdet. Und dachte ich so, okay, Pastell, ganz gut. Das ist schön, es ergänzt sich. So, ich mag so ein offenes Konzept, wenn du in Richtung, wenn du das Design nach außen orientierst, weißt du. Ich meine, mein Vater ist Uruguayer, wir sind Südamerikaner, oder? Und ich bin ein Kind der Sonne, ich brauche das. Ich kann nicht diese Studios haben, weißt du, du bist da drin, Alter. Du bist in einem Keller oder wo auch immer, guckst gegen eine Wand, ich habe es lang genug gemacht. Psychisch ist es nichts für mich. Mhm. Sitzt du da, denkst du, ah nee, das geht nicht. Ich bin ein visueller Mensch, weißt du, ich brauche immer, ich muss nach außen schauen können. Man denkt vielleicht so auditiv oder, ich weiß nicht, wie das heißt.
Audiovisuell?
Audiovisuell, ja, wenn du jetzt so, weißt, es gibt ja visuelle Menschen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie das andere mit dem Auditiv, ich glaube, auditiv heißt es einfach.
Ah, okay, nur, okay, also das Gegenteil von visuell, sondern so oral.
Ja. Oh.
Nee, das ist auch falsch.
Oral, ein kontroverses Thema in der deutschen Rap-Szene. Nee, warte mal. Egal, auf den, ich bin so visuell, weißt du, ich muss immer irgendwo hingucken. So, ich mag das. So, da kannst du immer. Ich weiß, ich kann es nicht erkennen, ich bin visuell. Musik ist für mich auch was Visuelles. So. Gemälde. Ja. Und du siehst dann so vor dir, du orientierst dich dann daran.
Kannst du in deiner Musik schon irgendwie ausmachen, dass so der Raumwechsel einen Einfluss auf die Arbeit hat?
Oh, ist eine geile Frage. Ja, ja, schon, für mich schon. Also, ich kann. Ja, schon. Also, es wirkt alles so harmonischer für mich beim Arbeiten. Ich kann mich konzentrieren, wie gesagt, man kann nach draußen sehen. Und ich bin fokussierter auf jeden Fall hier, ne? Also, du hast mehr diese Inspiration, ich kann die Referenzpunkte suchen, um das dann zu gucken, ob irgendwas krass kommt oder nicht krass kommt, vor allem beim Aufnehmen. Du guckst dann so in die Wolken rein, auf die Bäume. Das ist geil, das hilft, das ist ein komplett anderes Feeling.
Mhm.
Und dann weißt du, ist es in Einklang oder sticht es raus, ist es nicht so rund. Das merkst du dann auf jeden Fall, ja.
Schon. Ah. Geil.
Also das ist wie wenn du, wie soll ich sagen, wenn du Musik hörst, man hört ja Musik, ja, wenn man Musik macht. Und dann guckst du irgendwas an, verlierst dich voll da drin, wenn es so ein richtig schönes Lied ist.
Mhm.
Und wenn das passiert, dann weißt du auch, das funktioniert. Also so du merkst, okay, das ist linig. Du stellst dir vor, du bist gerade draußen, du bist gar nicht im Studio. Weil im Studio klingt alles immer krass, weißt du? Da klingt alles immer gut. Aber so du bist nicht in der Realität drin gerade. Das ist das Problem. Wenn du dann draußen bist, wenn du im Auto mal Musik hörst, kommt es komplett anders rüber. Und so kannst du dir vorstellen, du sitzt gerade draußen. So, du sitzt irgendwo da, chillst gerade, guckst dich an, stellst dir vor, da sind noch andere Leute. Wie fühlt sich das an, wenn noch andere Leute dabei sind? Das hört sich dann immer noch mal anders an.
Geil.
Und dann weißt du, ob es krass oder nicht.
Fühl ich.
Das ist komplett relatable dann so.
Sehr schön. Erinnerst du dich daran, wann wir uns das erste Mal getroffen haben?
Ja, das war in der Wind Street. Das war Anfang. Das war so Richtung Winter. Letztes Jahr. Da war ich in meinem zweiten Raum. Das war, glaube ich, im Februar oder so bestimmt. Kann sein, der Dreh. Januar, Februar oder ein bisschen später.
Also ich hab sogar noch eine frühere Erinnerung.
Es muss zwischen, auf jeden Fall, weil genau, Ansatzpunkt war, im zweiten Studio zwischen Dezember und Februar, März, zwischen Dezember und Februar muss gewesen sein.
Ja, da waren wir schon connected, aber ich habe an den Listening Club gedacht.
Ah,
weil ich glaube, da habe ich dich das allererste Mal persönlich gesehen.
Ah,
der Listening Club von Brandon. Da haben wir das erste Mal miteinander gequatscht.
Ah, stimmt. Stimmt, du hast vollkommen recht.
Weil, du hast dich so Stück für Stück auch so bei mir in den Wahrnehmungshorizont reingearbeitet, unter anderem durch den Listening Club. Dann habe ich ja die Los Monteros mal interviewt für einen Podcast. Und dann habe ich dich bei denen im Musikvideo rumspringen sehen. Ich glaube, für die hast du auch ein paar Sachen gemacht.
Ja.
Und dann warst du auf einmal überall. Dann kam ich nicht mehr um dich herum. Kannst du mir sagen, was so deine Beziehung zu den Los Monteros
ist? Ja, das war damals über Ferone, damals da noch Musik gemacht hat. Der war dann noch, lass mich nicht lügen, 17, kam. Ist ein guter Kollege so gewesen, von einem alten Freund von mir, der in der Schule war, weißt du. Und der hat damals angefangen, nee, nicht angefangen, aber der war so ein bisschen drinne immer. Und wir haben, ich hab gesagt, so, okay, weil ich war da schon ein bisschen erfahrener dann, war da schon ein bisschen länger drinne. Das war auch zu den Zeiten, wo ich da bei Dings 385 Aslaks schon aufgenommen habe.
Mhm.
Und irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie gekommen, sondern gesagt, ey, komm, lass mal einfach probieren. Haben wir so seine erste EP gemacht. Und dann Connection über, lass mich, ich hab diesen Namen gerade voll vergessen. Ich kann mir keinen Namen merken, Mann.
Ich auch nicht.
Bin richtig miese darin. Auf jeden Fall, der hat den dann connected, irgendwie mit Los Monteros, weil das war über Heartbeat, weil Rico von Los Monteros macht ja ein Sozialprojekt.
Ja.
Der versucht Musik an Problemkinder oder Inklusionsprojekte mit behinderten Kindern ranzubringen. Und irgendwie hat sich das dann verbunden. Über Throne.
Mhm.
Cactus Throne. Den Cactus. Und dann sind wir irgendwie so connected. Waren wir das erste Mal bei denen, da haben wir alle kennengelernt. Auch Jack, Produzent, Erda, den Manager.
Jack Joker Beats.
Jack Joker Beats. Und genau, waren wir da. Irgendwie so, dann war das so freundschaftlich einfach, ne? Und einfach so gechillt so eine Zeit lang. Das war so 2018 diese Zeit. Haben wir voll viel verbracht. Sind noch ja, See gefahren. So gechillt einfach. Ganz locker zu Drehs mitgekommen.
Geil.
Ich hab aber so da nichts für die gemacht oder so. Irgendwie habe ich dann nichts für die gemacht, einfach so gewesen, locker.
Mhm.
Weißt du, ich war ja immer so für Ferone, war mit dem direkt. Und ist dann so connected gewesen. Ist ja auch immer noch connected, weißt du, aber jetzt so gerade ein bisschen separater, weil jeder gerade so einen Weg gerade geht, der komplett selbstständig halt läuft.
Mhm.
Andere, ja. Aber so, man sieht sich immer noch mal so, weißt du, das passiert trotzdem, sind dann so in der Ecke, so, ey, komm mal rum.
Geil.
Ich bin gerade leider nicht in Groß-Gerau so unterwegs, aber wenn, dann sage ich da auch Bescheid, so, ey, Niki, ich komme zu dir.
Geil.
Ich habe auch krasses Studio im Keller gebaut. Und ja, genau, also waren da so darüber.
Geil.
Aber es ist super, so entspannte, super lieb, entspanntes Verhältnis einfach, weißt du, man sieht sich, man chillt. Ganz locker.
Kein Stress, ja, Mann.
Hast schon zwei Songs für die gemixt damals, aber die machen jetzt alles so alleine. Ja.
Geil. Du kommst nicht aus Frankfurt ursprünglich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, oder?
Felden-Walldorf halt, ne? Also das ist bei der Commerzbank Arena,
mhm.
Waldstadion. Direkt davor, ich bin halt in Groß-Gerau aufgewachsen, Groß-Gerau bei Rüsselsheim, mhm. Also direkt nebeneinander, ne? Rüsselsheim, Groß-Gerau. So ist der, da bin ich aufgewachsen damals und dann bin ich nach Merfelden und jetzt wohne ich hier im Ostend halt, ne? Seit ein paar Wochen.
Nice. Welcome.
Welcome.
Welcome to the neighborhood. Geil. Du hast in deiner Insta-Bio drin stehen, dass du Mixing Engineer bist, Mastering Engineer und Recording Engineer.
Ja. Yeah.
Hast du das gelernt oder wie bist du da hingekommen, dass du quasi diese
Warte, ich muss was
Sachen machst?
Das ist witzig. Also, guck mal.
Hier.
Ich wollte immer, damals ja angefangen, weißt du, denk, produzierst, ich habe damals auch so Haussachen ausprobiert, viel da produziert. Und hab gedacht, immer, warum meine Sachen, die klingen nicht so stramm. irgendwie ballert es nicht. Warum klingt das so kacke? Irgendwann ist man auf diese Themen Mixing gekommen. Mastering, ich habe mich voll fasziniert. Ich dachte, ah, wie krass, okay. Was genau das war, keine Ahnung. Ich mag immer so das Kreative. Ich bin komplett der Mensch für kreativ, aber so mit, es muss auch irgendwo, dass man so einen Leitfaden hat, so was Technisches. Technisch ist jetzt voll. Die Mischung ist eigentlich überall, aber so damals hat man es noch nicht so krass wahrgenommen. Dieses Technische, ich kann es dir nicht sagen, ich finde es so eine Faszination, weil es wie Magie für mich war, weißt du? Weil Beat produzieren, okay, ist jetzt nicht das Schwerste der Welt. So klar, kommt mal, was für ein Level du was machen willst. Ist ja auch mal Geschmackssache. Aber ein Beat produzieren ist so nachvollziehbar, das kannst du immer schnell lernen. Das lernst du schnell, ein Beat bauen. Aber klar, Musik machen mit anderen Leuten ist was anderes dann, außer wenn du jetzt so einen dumpfen Beat baust. Aber Mixen war so gar nicht für mich nachvollziehbar. Ich dachte, hä, was ist das jetzt hier? wie machen die das, dass das so klingt? Voll krank. Was passiert da? Ja. Und es hat mich so fasziniert. Ich bin so typisch, liebe so Magie, ich liebe sowas. Weißt du, wenn Sachen so verzaubern, wenn ich weiß, wie das passiert. Ja. Denkst du, aber wie macht man das? Na, wäre ich einmal mehr reingegangen, baba. Und dann Rio, so das, seit Tag 1 sind wir am Start. Auf Musikebene mein bester Freund auf jeden Fall. So. Wir sind schon sehr, sehr, sehr enge Freunde. Der ist gerade in Hannover, macht seine Sprecherausbildung.
Nice.
Damals so zusammen das so richtig gestartet. Ne? Und so haben, das war auch der Grund, warum ich so meinen ersten Mic dann auch geholt habe.
Was heißt gestartet? Er war dann der Rap. Sänger, Rapper?
Rapper, ja, ist ein richtig kranker Schreiber. Also sehr, sehr krasser Schreiber. Also der macht auch Writing-Jobs für andere. Und ist da gut unterwegs. Macht dafür gute Jungs. Und ja, der hat da, ich wusste damals, ich wollte mal Beats machen, so einfach, weißt du, rappen, ganz normal. Aber ich wollte die nicht rumschicken, ich mach's heute auch nicht. Mhm. Ich wollte nicht, dass irgendjemand drauf rappt, dann klingt's kacke so.
Ja.
Da habe ich Hausmusik gemacht.
Ja, da rappt keiner drauf, da hat man das Thema.
Naja, jetzt schon, Alter.
Ja, stimmt.
Jetzt schon. Aber das waren so diese melodischen Sachen, ne? Das war so diese. Ich finde so Avicii richtig krass, weißt du, von diesen melodischen. Ich, so, ich liebe Melodien einfach. Also Rest in Peace an den Bruder. War auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Künstler. Und von da angesetzt, weißt du, dann irgendwann ist gekommen, so, ey, lass mal Dings aufnehmen, bababa. Wie genau der Schritt da war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da hatte ich auch noch kein Mic gehabt, ne? Da hat der so ein 40-Euro-Mikrofon gehabt. Habe ich gedacht, okay, wir müssen es aufnehmen, sind wir zu Effe. Ich weiß nicht, ob du Effe kennst, du bestimmt, ne?
Musst ist auch kennen. Eine Instanz so in der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Das
Urgestein auf jeden Fall.
Ja.
Alle absolute.
Okay.
2016 war das, da sind wir hin, weil wir mussten dann aufnehmen. Da war der noch in der Kaiserlei. Erster Song hat bin da aufgenommen, also Rio. Und dann auch nochmal später, dann als er in Eschborn war, haben wir nochmal einen Song aufgenommen. Und da ist auch Cousin mitgekommen. Mhm. Das war 2016, noch Ende 2016, Herbst oder so. Weiß nicht mehr genau. Und da haben wir uns auch so kennengelernt, aber so auf locker, gar nicht auf Nummern oder so. Gar, einfach so, weißt du, es war so ganz locker. Und danach haben wir auch so gedacht, okay, ja, das ist ein bisschen teuer auf Dauer, wenn man jetzt immer ins Studio geht.
Okay.
So. Ich kenne diese Perspektive, weißt du. Deswegen so, ich bin auch auf Support gut, deswegen, ich verstehe auch den Leute da jetzt nicht am Start sind, auch wenn ich jetzt viel zu tun habe. Deswegen, ich komme auch da entgegen, weil ich kenne das selber, so, weißt du? Also, ich habe, ja, und dachte so, okay, ich muss ein Mic holen. Damit wir dann aufnehmen können, wie wir wollen, und es war auch krank. Das hat sich absolut gelohnt, bis wir dann auch Live-Autotune entdeckt haben.
Damn, wie war das?
Das war ein, wie als hätten wir das Feuer entdeckt.
Digga. Level freigespielt.
Ah, war nicht ein Kind, wir waren noch mal im Zimmer, ne? Bruder, wir sitzen so da, war noch Juno, also ist auch Rapper, ist auch Rapper, ja, so AZ-mäßig jetzt am Start. Dann alle so zusammen gechillt, ne? Und ich dachte, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man Autotune auf den Kopfhörer machen kann. So. Ich habe da irgendwie nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung warum. Auch in den Studios haben die das nie gemacht irgendwo. Es hat nie jemand gemacht, wo ich immer war. Und dachte so, okay, ey, lass das mal probieren, vielleicht geht es. Und das hat funktioniert. Und ich habe gesagt, ich höre mich auf Autotune, Bro. Ich kann komplett abschalten. So, ah, wir waren noch so stoned und alles. Komplett stoned. So, boah, ich höre mich auf Autotune. Dann so, der Nächste setzt auf, Ben sitzt auf. So, ah, oh, wie krass. Ey. Das war schon heftig.
Das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen riesen Unterschied. Auch für das Aufnehmen an sich. Wenn du dich schon so hörst, wie es dann später rauskommt, weil du dann ein ganz anderes Gespür dafür entwickelst. Ja. Ich habe das auch mal ausprobiert, so, bisschen rumgesungen da. Und du bist einfach näher am Endprodukt dran. Du musst nicht diese Abstraktionsebene in deinem Kopf noch machen, okay, ich singe jetzt schief, höre mich scheiße und dann muss es dann später nachbearbeitet werden, sondern du kannst da ganz anders viben. Du kannst dich da ganz anders drinne verlieren in diesem Live-Autotune-Ding.
Dann ist da noch Hallen so drauf, weißt du? Da? Du bist auf einer Wolke einfach.
Ist so.
Schwebst so, weißt du, und dann... Das von außen hörst du das, der macht so und dann so, aber dann auf Kopfhörern, weil ich mach zum Beispiel, wenn Jungs so da sind, weißt du, der nimmt einen, nimmt auf, so ein Kollege ist noch da, von dem, wer auch immer, ob es enge Jungs sind oder nicht, und weißt du, der sitzt dann daneben, der denkt so, aber was macht denn der da eigentlich? Und ich höre das ja auch auf meinen Kopfhörern, aber ja, der nicht, ich habe hier zwei Paare, ein Paar, also ey, setz mal auf, der setzt sich das so auf. Ich setze es erstmal ab, ich komme wieder in die Realität zurück. Der geht in diese, in die Fantasie rein und denkt so, oh. Der guckt mich so an. Ganz anderes Gefühl.
Geil.
Und dann setzt es wieder ab und dann gehe ich wieder in die Fantasie zurück, weil ich muss dann aufpassen, dass das alles stimmt.
Aha.
Das ist schon eine geile Sache, so live aufzuziehen. Aber so, so komisch, dass man dann irgendwie nicht mal irgendwo was mal wenigstens versucht hat zu lesen. Wir haben es einfach so. So oft dumm, dachten, das wäre gar nicht so möglich, warum auch immer. Keine Ahnung.
Mhm.
Richtig, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, ja, ich wollte aber nie so aufnehmen eigentlich, ich sag dir ehrlich, das war nie so mein Traum. Aber mittlerweile sehe ich das auch anders, so, weil dann ist der Werdegang das Interessantere nochmal viel mehr verlaufen auch. War auch schon geil, interessant, eigentlich alles interessant, aber es gibt nicht dieses, das war noch krasser oder das, für mich ist es nicht so. Und dann so war dieser Tag, okay, Cousin checkt mich ab, also checkt Rio ab, kennst ja also über Rio, der ist ja connected. Der war dann noch mit Aslax unterwegs, war da immer so ein bisschen im Studio, weißt du, hat gesagt, baba, ey, wir brauchen hier jemanden, aber ich habe nicht gecheckt, dass der also Aslax oder 385 gemeint hat, weil ich hatte so gedacht, okay, der ist unterwegs, vielleicht meint der mal ein anderes Studio. Wir brauchen jemanden zum Aufnehmen, weil die haben noch so, die hatten keine Leute, die so richtig recorden oder sowas, keine Engineers. Wie gesagt, wenn du Bock hast, sag Bescheid. Sag ich so, ja, safe, ich bin am Start. Ich bin bereit für diesen Weg.
Ready.
Also nehme ich das auf jeden Fall an. Auf jeden Fall Bock, war zu krank, weißt du. Und dann so dachte ich, okay, mal gucken, was abgeht. So ein paar Tage später, wann war das, Freitagabend oder sowas, um 8 Uhr. Da hat mir Nummer dann aus, hat Rio mir die Nummer gegeben. Er hat ihm die Nummer gegeben, er hat mich angeschrieben. Er sagt so, ey, hast du morgen Zeit um 11 Uhr? Ich so, zum Aufnehmen. Ich so, ja, eigentlich schon, ja. Ich so, ja, braucht jemand, der Olex aufnimmt. Ich so, ah, oh. So, ja, ich bin am Start. Weißt du, ich hab noch gesagt, kannst du mit Cubase aufnehmen? Ich so, ah, ja, ich muss mal, ich lade eine Demo-Version von Cubase runter. Weil ich konnte nur FL Studio und so, weißt du? Ich habe mich damit, ich habe nie Cubase oder so benutzt. Ich habe mir das ja selber beigebracht. Also wirklich Learning by Doing halt, ne?
Also kein Studium, kein nix, sondern einfach reingefuchst so.
Nee, genau. Und deswegen hat man da keine Leitfäden noch gehabt. Aber so, ich wusste, wie die Effekte, alles, wie man das macht und sowas, weißt du? War kein Problem. Ich hatte nur das Programm nicht so drauf. Da habe ich gesagt, ey, Ben, Rio, wir müssen ausprobieren jetzt. Wir müssen Demo, wir müssen jetzt eine Session machen, wir müssen testen, wie das geht. Na, gucken, was morgen abgeht. Oh, das war. Na, wieso? Da dachte ich, okay, das geht eigentlich ganz easy. Ba, ba, ba. Aber da sind wir da hingekommen. Erstmal, Cousin, wir haben erstmal einen Demo-Song aufgenommen. Wir sind noch früher da gewesen, so 10 Uhr. Olex nimmt halt morgen, das ist so morgen, Mensch nimmt morgens auf, so. Und dann gesagt, ey, lass mal Session machen, weil der wusste dann auch, okay. Ich habe auch gesagt, ey, boah, ich bin nicht so erfahren. Er hat dann auch gesagt, okay, lass mal einen Song aufnehmen erstmal. Also, lass uns erstmal einen Song aufnehmen. Das ist jetzt Ghetto Kaviar, wird dann nochmal neu aufgenommen. Ist auch auf Thors Album. Kann man
ich
da hören.
Bin ein Thors, na, na,
na, na, genau. Das Ghetto Kaviar, das war der erste Song, den wir dann noch gemacht haben. Ah, das war dann, haben wir dann nochmal neu. Also hat er in Stuttgart nochmal bei Wiggle nochmal neu aufgenommen. Das war dann zu der Zeit noch. Aber so, Warm-up. Aber das Problem ist, es hat dann zwar irgendwie funktioniert, aber ich habe nicht dran gedacht, dass man ja auch ein bisschen in einem bestimmten Tempo arbeiten muss.
Ja, ich so, ah, boah, dann kommt der rein. Ich denke so, ah, krass, Olix, okay. Ich hatte mich nicht so geflasht, dachte so, okay, war so da, war locker, war so, ganz locker. Stellt sich so vor, weißt du, Olix, Daniel, ja. Er stellt sich immer einen normalen Namen vor. So. Ich wusste auch nicht, okay, wie ist das jetzt? Kommt der, stellt sich mit Olix Sesho oder so. Also ich hatte so gar keine Ahnung, einfach. Ich bin einfach rein.
Warst du so ein bisschen starstruck?
Nee, eigentlich nicht. Aber so, man war so ein bisschen, man hat halt schon harte so Respekt, weißt du. Ja. Weil du weißt, du bist jetzt nicht so der Erfahrene, du chillst noch in deinem Zimmer, arbeitest da. Dann bist du da, du bist jetzt natürlich dann noch nicht auf diesem Selbstbewusstsein-Level.
Aha.
Das ist ja vollkommen normal. Und dann ist da noch ein Programm, mit was du nicht arbeitest. Dann musst du, keiner kennt dich ja, weißt du. Ja. Normal, dann bist du so ein bisschen so, also, da bist du noch nicht auf diesem, ist man nicht auf diesem Film, also Play to Win, sondern so, ich will nicht verkacken. So.
Ah, okay.
Wo das natürlich der falsche Weg ist, aber so, das weiß man halt. Das macht man im Moment, du hast einfach so, scheiße. Okay. Dann haben wir aufgenommen, guck mal, so ein Olix nimmt so einen Song, braucht 30 Minuten, so einen Song aufzunehmen, 20 Minuten. Dann brettert das durch. Er macht 3-4 Songs an einem Tag ganz normal für den.
Krass.
Oder wir haben für einen Song 2 Stunden gebraucht. Wir haben für einen Song 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, richtig lange gebraucht, weil ich war so langsam. Und ich sitze so da, ich denke so, Alter, wie mache ich das, wie das? Cousin, sitzt du daneben. Dann ist Olix irgendwann fertig. Ich habe dann noch viel mit Effekten und so gemacht. Weißt du, ich habe es wieder rausgeholt. So. Mhm, Gott sei Dank. Er hat mich damals auch so vorgestellt, ey, der kann so viel mit Effekten und so machen. So, weißt du? Deswegen, es war dann zum Glück okay. War noch langsam, so war kein professionelles Tempo. Aber es hat, man hat es wieder so irgendwie rausgeholt mit Effekten und so.
Okay.
Und dann so Olix raus. Cousin guckt mich so an. So, ey, Bruder, ist alles okay mit dir? Weil ich habe noch so gedampft am Vorher. Richtig dumm. Ich habe noch davor gedampft.
Oh,
so, Bruder, warum zitterst du so? Ich habe das so gar nicht gemerkt, weil ich war voll in diesem Fokus. Ich dachte so, Alter, Scheiße, wie geht das hier? Wo finde ich, wo schneide ich hier? Ich sehe so, der wartet da drin. Ich so, Alter, Scheiße. Digga, selbst wenn das jetzt normaler irgendjemand gewesen wäre, den ich nicht kannte, ich wäre schon Paranoia geraten, weißt du? Und dann war es noch so, Alter, so, man muss sich schon abliefern, bis mit dem Gedanken dahin. Mhm. Weil es waren damals noch so, 2017 war ja dieser krasse Hype auch noch, weißt du?
Mhm.
So waren die ja schon ganz, ganz oben gerade. Und ich hab's kurz gesagt, wo er sagt, wär's doch Methadonentzug gewesen, was ist mit dir los, Bruder? Der guckt mich so an. Ich denk so, Alter, warum hab ich gedampft überhaupt davor? Obwohl ich nicht mal dieses Programm richtig kann. Aber es hat funktioniert, man konnte das, ich bin immer schneller geworden. So, es hat nicht lange gedauert, es hat so eine Woche gedauert, Warm-up. Dann war man drin, Alter, dann ging das.
Aha.
Und das war dann diese Zeit, da war ich, wenn man hat viel bei 385 Aslaks, sein Film Cousin halt, habe ich viel mit dem aufgenommen für sein erstes Tape.
Mhm.
Haben wir viel gemacht. Erste Effe hatte der schon fertig, bei Effe aufgenommen auch. In Stuttgart auch, bei Gökhan. In Gökhan wurde es dann auch gefinished, wurde es zu Ende gemacht.
Gökhan zu irgendeinem Label oder Konstrukt, weil der Name sagt mir gerade noch gar nichts.
Gökhan Güler, der macht für Meadow gerade alles.
Okay.
Für Enno hat damals auch alles auf Rot gemacht zu der Zeit. Das war jetzt 2017 diese Zeit. Okay. Schritt, also wirklich von 2017. Genau, der für Nemo, für Dardan, da hat er für alle richtig krassen gemacht, gerade zu dem Zeitpunkt. Jetzt macht er gerade sehr viel für Meadow Enno, für AON halt. Und halt auch komplett immer noch in Deutschland ganz normal weiter, ne? Also das war halt so eine Zeit, da war halt Frankfurt richtig gerade so weit, voll weit oben, du bist so mitten reingedippt, mit reingekommen.
Ins war kalte schon, Wasser.
Ich wusste aber auch grauen. Gar nicht, was abgeht, Alter, weil ich bin da rein, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich war so da, ich habe noch gekifft zu dem Zeitpunkt so. Das ist gar nicht, was abgeht, der komplett Salat. So, ja. Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Wilde Zeit.
Krass. Das heißt, waren dann so deine ersten Spuren, sag ich mal, in der Industrie?
Ja, auf jeden Fall. Das waren so diese ersten Steps da drin, hat man gesehen, okay, so wird das ungefähr abgewickelt alles. Also bestimmt nicht überall genauso wie da, aber so, es wird so funktioniert es. Weißt du, so arbeitet man professionell, auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann läuft es so, weißt du, so, okay. So, da ist ein bestimmtes Tempo auch drin. Muss auch sein, da waren viele Künstler. Das war ja noch, das war so Aslaks, 385 zusammen.
Mhm.
20.000 Leute, Jeder will aufnehmen, ein Studio. Klingt wie so eine Avatar-Folge. 20 Künstler, alle wollen aufnehmen. Und dann merkst du, okay, da wird so und so gemacht. So funktioniert es halt. War interessant auf jeden Fall. So, da war ich auch ein halbes Jahr noch da. War da aufnehmen. Mit jedem Künstler hat man dann gearbeitet, mal, weißt du? So, dann war auch mal so Joni da, so alle möglichen. Das ist krass. Viel Spaß gemacht. Und dann ist auch magisch. Dann kam auch dieser Tag.
Dieser Tag? Auch
aufgenommen, ja.
Deswegen der Platinum Certified Record Recording Engineer. Geil.
Ja, das war schon geil. So. Im Grunde so.
Dann, da warst du gerade so vielleicht 1, 2, 3 Jahre am Musiknerden? Oder hast du das schon früher angefangen, dass du dich da so reingelassen hast?
Ach so, Musik produzieren, das machst du seit 2011 oder sowas. 2012. Das habe ich schon immer so produziert, also das habe ich immer gemacht. Und dann erst so 5 Jahre später oder so, 2014, 15 habe ich mich so mit Mixen, Mastering richtig angefangen zu beschäftigen.
Okay.
Und dann hat es so erstmal ein paar Jahre entwickelt und dann ist es erst so losgegangen, weißt du. Man ist ja vorbereitet, deswegen konnte man auch dir hingehen, zum Beispiel zu der 305, du konntest die Effekte auspacken, alles, was du schon konntest. War dann gar kein Problem so. Aber so, ich habe mich halt da angetastet so. Aber ich habe davor schon lange gemacht so. Deswegen. Und genau, dann kam halt dieser Zeitpunkt, weißt du, das war einfach so. Ich sagte, das war richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Da ist Edin gerade dazugekommen. Manuelsen hat ihn ja so quasi rübergebracht, hat ihn so vermittelt ans Sinn. Und er hat gesagt, hey, ist krasser Sänger, bababa. Der hat auch auf Chelos Hochzeit damals gesungen. und was wollte ich sagen jetzt gerade? Genau, dann ist so gekommen, weißt du, dann Session-Aufnahme. Magisch war, glaube ich, so eines der ersten Dinger sogar, die er gemacht hat. Und wusste am Anfang, glaube ich, gar nicht mal, ob es ein Feature oder so werden wird. Dieses Lied ist schon extrem alt. Es war sehr krass, weißt du, mir jetzt damals so ein Kollege gezeigt, der damals mit ihm war. Wer war das? Achso, Elvin, ne? Also der macht auch da sein Ding. Arbeiten jetzt also nicht gerade direkt so zusammen, aber so, man kennt es halt, wir sind aus dem Fan Waldorf, weißt du? Er hat mir das damals so gezeigt. Zeig mir so eine Aufnahme. Der ist so, wie du gehst, weißt du, wie der singt, so, wie du gehst, weißt du, so diese richtig strumme Stimme. Wie dich, ja, so das, ja, weißt du, wann das war, weißt du, ja, weißt du, wann das war. Ich so, nee, das war 2006.
Krass.
Er hat das Lied schon so lange geschrieben gehabt. Und dann ist es so 12 Jahre später, 2018 ist es ja so Blow Up, weißt du, das ist ja rausgekommen. 12 Jahre später ist es dann jetzt so zum Hit geworden. Das ist krass. Und war er da, dann bin ich auch schon irgendwann abgezogen. Also ich weiß nicht mehr, dann habe ich mein Ding mehr so ein Mefellen Waldorf irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, also ich war so bis Anfang 2018 war ich noch da. Dann irgendwann halt nicht mehr einfach. Ich habe dann so ganz viel mit meinen Jungs halt probiert, haben wir so Floor und Dings. Ich hatte so richtig Bock darauf. Weil das war jetzt nicht so, okay, wo ich so immer noch sagte, so, okay, das ist dauerhaft, das war jetzt nicht so Family für mich, auf keinen Fall. So, ich weiß, ich gesagt, okay, ist geil hier, aber das sind nicht die Leute, weißt du, mit denen du bist, so auch andersrum. Aber so nicht, gar nicht irgendwas Negatives, es ist einfach so, es war so, du denkst, okay, ist jetzt nicht so, wo ich mal immer sein will, es ist einfach so. Ich bin mit meinen Jungs, ich hab Bock darauf, ich will mal mit meinen Jungs richtig was Krasses probieren. Haben wir so die erste EP von Furon gemacht. Cactus, haben Release-Party gemacht, richtig abgegangen, es war zu krass. War richtig Correct. Voll Jutz gemietet.
Geil.
Waren da, das war krank. Es war ein richtig kranker Abend. Und da hat CDs verkauft.
Alle richtige der Hassel.
Ich muss dir auch mal die Videos zeigen, wenn ich das finde. Ich such's mal kurz parallel, wenn wir einfach kurz quatschen in der Woche.
Ne, ich habe das auf jeden Fall so parallel mitbekommen. Weil Pharaon, auf den bin ich auch gestoßen wegen den Los Monteros und dann habe ich das immer so ein bisschen aus der Ferne beobachtet. jetzt eine sehr, sehr vielleicht indiskrete Frage.
Alles cool.
Wie dribbelst du und wo holst du dir deinen Schnapp?
Eigentlich ist es gar kein Dribbeln. Also ich mache immer halt Aufnahmen. Also ich mache eigentlich ganz gar nichts. Weltbewegend, also im Grunde nehme ich auf mit den Leuten, Also ich habe ja Kunden, ich arbeite auf Kundenbasis.
Das heißt, du kriegst Studiozeit bezahlt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich mache Songpauschalen, also ich mache Pauschalpreise mit den Leuten meistens oder halt Stundensätze.
Okay.
So, ganz easy.
Das heißt, du bist nicht an den, an den Werken später dann noch irgendwie mitbeteiligt?
Wenn es jetzt nur Aufnahme, Mix, Master ist, eigentlich nie, nee. Steht mir auch jetzt rechtlich nicht zu. Ich bin noch nicht bei der GEMA dann eingetragen für den Song, also Mix und Mastern. Zählt nicht zu, es wird nicht lizenziert, also da kriegst du keine Lizenzen für oder so, außer du produzierst den Beat. Mhm. Deswegen ich bin pauschal ausgezahlt meistens. Außer wenn du mit deinen Jungs bist, so, dann macht man schon so. Natürlich, dann kriegt man da schon noch was, weißt du? Aber da ist jetzt noch nicht so viel, da ist jetzt noch nichts rumgekommen, weißt du? Wir sind jetzt gerade am Starten da noch mit den Ängsten. Und aber so mit normalen Leuten, Kunden und so, das macht man eigentlich nicht so, nee, ist nicht so geregelt.
Begreifst du dich eher als Dienstleister oder als Künstler? Weil ich finde, da ist schon auch irgendwie ein ziemlich großer künstlerischer Aspekt dabei und du gibst teilweise auch den Künstlern erstmal so die Werkzeuge an die Hand, dass die so toll klingen, wie sie klingen wollen.
Ja, nee, ich bin Künstler, Mann. Ich bin Künstler einfach für mich. Weil ich will auch keinen. Also man macht es nach Dienstleister arbeiten, macht man auch. Es gibt Sachen, die findet man nicht so geil, denkst so, boah, ja, okay. Aber so, dann kommt da halt natürlich Geld und dann sagst du, ja, warum nicht? Dann bist du da am Start. Aber so, man ist Künstler, wenn du merkst, okay, ich kann hier was machen. Auch bei Scheißmusik, ich liebe es, Scheißmusik zu machen. Scheiße. Ich liebe so cringe auch. Ich bin so richtig, wir cringen uns schon seit Jahren über, machen uns gerne über so Sachen lustig und so. Unsere Jungs. Wir sitzen da, gucken uns so Videos an. Wir haben so ein hartes Level, was das angeht. Wir sind wie so Leute, die so 50 Jahre alte Whiskys trinken, was das angeht.
Ah, okay.
So musst du dir vorstellen.
So dieser Cringe ist vollmundiger Grinch.
Ja, yeah, wir sind richtig so, das Wort gab es auch schon immer bei uns, so, weißt du. Das ist bei uns keine Modeerscheinung. Das war schon immer so. Wir sind Experten.
Grinch-Perten.
Digga, wir sind Champions League.
Geil.
Also es gibt Künstler, die finden es gar nicht mehr lustig, manche sagen so. Weißt du, was ich meine? So auf dem. Das ist ein anderes Level hier. Und genau deswegen liebe ich es auch, Cringe-Musik manchmal zu machen. Ich liebe das, macht dick Spaß, weil dann denkst du, Alter, der ist dick scheiße. Irgendwo sage ich das dir natürlich dann auch. Also, dann musst du ja auch sagen, weil sonst bist du ja auch ein Bastard irgendwo. Ist ja auch hart, wenn du sagst, der ist scheiße, aber du sagst, der ist gut. Geht nicht so. Ich sag mal, manchmal, okay, der Take war gut, aber ja, weißt du, was ich meine? Und denkst du, okay, wie kann ich den jetzt krass machen? Das ist die Herausforderung, weißt du? Aber weil es so Challenge für mich, denke ich so, Abu, das geht bestimmt, ne? Also du nimmst auf, denkst du, okay, wie mache ich das jetzt sehr krass? Vielleicht kann man das irgendwie machen. Vielleicht gibt es diese Wege, diese, das sind so, ich mag Herausforderungen, weißt du, das macht mir dick Spaß. Nimmst halt mal 20 Takes aus, dann suchst du halt wie Tetris. Suchst du die Steine raus, denkst du, okay, da. Dann machst du so einen sauberen Take. Normaler wird das jetzt nicht hören, dass es geschnitten ist und so. Das macht schon Spaß, sowas. Ich feiere das.
Geil.
Und vor allem, weißt du, die Leute sind auch glücklich dann am Ende so. Weil ich mag es, wenn Leute glücklich sind. Wenn du so merkst, okay, du hast gerade mit der Arbeit glücklich gemacht, auch wenn die scheiße waren. Die wissen aber auch selber meistens, dass sie jetzt nicht gut sind. Also, meistens checken das auch in dem Moment dann, wenn du schon alles schneiden musst, denkst du, boah.
Okay.
Und so, die bauen sich da jetzt auch meistens hoffentlich kein falsches Selbstbewusstsein auf, so. Weil Aufnahme ist immer anders als live. Immer, egal wie krass du bist. Außer bist du Michael Jackson oder so. Und ja, die freuen sich dann, weißt du, dann hast du einfach Partner, mit denen arbeitest du. Und dann bauen die sich aber auch auf, die entwickeln sich auch. Also die werden auch gut. Und irgendwann machen die das in 2 Takes, wo ja nicht mehr in 500.
Geil.
Das ist krass, wenn du das so siehst, denkst du, geil, der arbeitet.
Nice. Wahrscheinlich kommen die Leute auch mit einem anderen Anspruch hier rein. Also auch mit einem anderen Erfahrungslevel, sage ich mal. Gibt es irgendwie so eine, oder wonach suchst du dir die Künstler aus?
Aussuchen, weiß nicht, ob man das so nennen kann, weil ich krieg Anfragen. Also meistens aktiv checke ich nicht so viele Leute an, weil ich habe gerade so sehr viele Leute, mit denen ich arbeite, die ich auch geil finde. Mir ist wichtig, dass die Person so einfach checkt, was geschmacklich, das muss geschmacklich erstmal stimmen. Der Geschmack muss auf jeden Fall übereinstimmen. Muss auch verstehen, ja, wenn du miteinander redest, dass es intuitiv funktioniert. Das ist sehr wichtig.
Triffst du dich dann mit denen bevor oder telefonierst du mit denen, bevor die hierher kommen und die müssen mindestens ein Hörbeispiel rüberschicken oder wie funktioniert das?
Ja, ich mag das immer, wenn Leute mir Hörbeispiele rüberschicken. Dann weiß ich, okay, auf dem ist der, so weit ist der jetzt gerade, so, so, so. Mhm. Kannst auch einschätzen, so wie lange braucht was und so. Da kannst du auch ein bisschen Zeitplanung machen. Und was noch? Lass mich gar nicht lügen, Alter.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass ziemlich viele der Songs, an denen du mitgearbeitet hast, auch Musikvideos haben. Also ja. Ich würde sagen so 80% oder so. Und das ist ziemlich viel. Da habe ich gedacht, so vielleicht sagst du, du kannst mal nicht mehr machen, wenn du ein Musikvideo drehst.
Das stimmt tatsächlich. Es stimmt wirklich, ne? Viele machen Musikvideos zu den Songs. Kann aber auch sein, weil gerade generell sehr viele Musikvideos gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die Leute herkommen. Okay, man nimmt ja auch bestimmte Preise. Also jetzt, so weiß es kann schon sein, dass die für die Singles dann so vorbeikommen. Ich meine, so kann man halt ganz besonders, weil da sind Budgets jetzt ein bisschen anders. Als jemand, der jetzt so 50, 100, 200k Vorschuss hat, so, da ist ein bisschen was anderes, weißt du, die müssen dann ein bisschen mehr dosieren, noch mehr schauen. Musst du auch beim 100k Vorschuss, so darf man auch nicht sich falsch einschätzen, so, aber wenn du jetzt halt taui Budget hast, Digga, dann musst du dich halt eingrenzen. So.
Meinst du jetzt bei den Newcomern oder den Leuten, die schon Budget haben?
Also so Eigenbudget, Eigenkapital meine ich jetzt. Also jetzt nicht Leute, die einen Vorschuss bekommen haben, einfach auf Eigenbudget arbeiten. Mhm. Oder mit irgendeinem ominösen Manager.
Das klingt so, als hättest du Erfahrung gemacht.
Ja, ja. Ja, natürlich.
Was war so ein Fauxpas, der dir so hängen geblieben ist? Oder ein Ding, wo du ganz viel gelernt hast, wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte?
Gute Frage. Also, ne, eigentlich Manager sind immer am entspanntesten. Die sind so. Die wollen halt ihrer Rolle auch immer ein bisschen treu bleiben. Deswegen wird da ein bisschen, denke ich, wenig diskutiert. So, weißt du, was jetzt das so mit Geld oder so angeht, sage ich mal, wenn wir jetzt darauf uns beziehen. Mhm. Und die sehen es so ein bisschen auch aus neutralerer Perspektive. Die haben auch meistens so andere Business, die wissen auch, wie man da ein bisschen vorgeht. Sind halt leider nicht in der Branche oft drin. Eigentlich brauchst du als Künstler keinen Manager. Ich sag dir ehrlich, bis du jetzt irgendwo mal wirklich auf einem harten Level arbeitest, das ist einfach ein bisschen, braucht man jetzt eigentlich nicht, du brauchst keinen Manager. Ich sag dir ehrlich, das stehst du halt einfach mal früh auf. Yeah. Liest ja mal eine Stunde, wenn du überhaupt E-Mails bekommst, wenn du mal bist. So, weißt du, was ich meine? Liest mal ein paar Insta-Nachrichten, dann beantwortest die halt mal kurz, Digga, das kannst du ja wohl machen. Also, so cool, so muss man sich jetzt auch nicht fühlen. Ja? Halt ein bisschen weniger, was weiß ich, stampfen oder sowas, weniger kiffen. Alter. Weil auf das kann man eh nicht gut arbeiten. Also ich sag dir ehrlich. Das ist einfach so. Vielleicht auch Gefühlssache, wie so manche Manager haben wollen, aber in der Regel brauchst du es nicht. Außer der hat krasse Connections, dann macht es Sinn, weil er dich connected, aber dafür musst du halt auch krass sein, so damit es überhaupt Sinn macht. Weißt du?
Ja, sehr.
Also ein Manager macht nur unter bestimmten Umständen Sinn, aber nicht, wenn der erstens keine Connections hat, wenn du keine Größe hast, dass er irgendwas übernehmen müsste. Mhm. So, warum brauchst du einen Manager? Also, steh einfach mal. Du musst doch nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, du kannst ja auch um 8 Uhr aufstehen. Digga, du bist ja nicht, wenn du den Studio buchst, du brauchst ja halt mein Studio. Guck mal, am besten, wenn du ein Künstler bist, ja, baust dir selber ein kleines Studio auf. Ich sag's dir, mit dem ich arbeite, bau dir einfach ein kleines Studio auf. Sag nicht so, ich kann das nicht lernen. Probier's einfach mal aus. Hol dir ein paar Programme, investiert, man, Taui, Digga, so, das kann man wohl auftreiben irgendwie. Dann brauchst du ja auf, Digga, dann mach das und dann kannst du für Sachen abgeben, Mix und Master, weil du gehst dann für komplett aufnehmen woanders, weißt du, wo du es richtig professionell kriegst. Und dann, mehr brauchst du nicht, dann kannst du auch schon an irgendwelche Vorschüsse kommen, wenn du das richtig machst und im Kopf rangehst. Hier. Dann brauchst du auch keinen Manager, Bro. Also, und das sind ein paar E-Mails, Bruder, ich meine, so ein Manager, weißt du, ich schaffe es ja auch, ich stehe morgens auf, ich gehe meine Nachrichten, ich habe auch viele Inbox, viele Korrekturen. Ich schreibe mir das auf, dann lege ich es über den Tag, lese dann nochmal E-Mails am Abend, ein paar Nachrichten, manchmal habe ich keinen Bock zu antworten, dann antworte ich am nächsten Tag, wenn es schlecht läuft, in 3 Tagen, oder auch nicht das Beste, so, aber passiert dann auch, aber
Digga, so, das ist doch keine Arbeit, Alter.
Aber hattest
Musik du die, ist ja keine Arbeit, ich finde es keine Arbeit.
Wirklich. Hattest du diese Arbeitsmentalität schon immer oder hast du dir erst angeeignet?
Na gut.
Weil ich würde schon sagen, dass es ein Skill ist. Und ich frage mich auch, ob du da hier auch mal deine Ruhepausen mit einplanst.
Nee, die kommen dann immer random so. Deswegen ich ja manchmal einfach nicht antworte. Aber, nee, Quatsch. Aber, na gut, ich habe davor immer normal gearbeitet halt, ne? Mhm. Also ganz normale Jobs auch gemacht. Von Autoaufbereitung, Tankstelle, was auch immer, was habe ich noch gemacht. Dann irgendwelche Versand gearbeitet mal so.
Na, da muss man organisiert sein beim Versand wahrscheinlich.
Ja, das war jetzt kein hart logistischer Job, den ich da gemacht habe. Ich habe ja so, hier mach das, trag das, mach das, fall Kartons. Aber so und so vielen Dings, aber das ist jetzt keine Aufgabe, so weißt du, die jetzt irgendwo was herausfordert. Und man muss einfach sich daran gewöhnen, weil man muss selbstständig einfach arbeiten. Das ist wichtig. Egal, auch wenn du Künstler bist, gerade dann, finde ich. Manche wollen halt einfach so Star sein, die wollen den ganzen Tag kiffen, Dings machen. Aber so, dann soll ich nicht beschweren, wenn die irgendwann ausgenommen werden, weißt du? So ist so. So dann beschwer dich nicht, wenn du eine Nutte irgendwann bist. Du willst ein Typ, der alles für dich macht, dann musst du abdrücken, fertig. So ist es, aber das ist dann auch gerecht, weißt du? Weil du bist jemand, der macht alles für dich. Da sagen die, ey, ich will das nicht, ich will keinen Prozent Dings abgeben. So, ja, Budi, dann mach's allein. Ist ja so. Kannst ja Leistung in Anspruch nehmen, dann nicht bezahlen, Alter. Geht ja nicht.
Das geht nicht. Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht?
Persönlich? Nee, das habe ich nicht. Also, ja gut, ich habe hier gebaut mit Ömer. Also, wir haben beauftragt. Habe ich gezahlt, so abgedrückt, natürlich. Aber sonst, ich habe nie irgendwo was, keine Ahnung, abgegeben oder so. Ich mach's ja alleine, wie gesagt. Also. Wir sind ja in Frankfurt, hier ist zum Glück nicht so viel mit irgendwelchen Schutz oder sowas. Ist hier zum Glück nicht so präsent. Aber wenn du jetzt natürlich auch nur im Umkreis fährst, da fängt es natürlich schon wieder an. Frankfurt ist ja alles entspannt, Digga. Aber als Produzent, Ingenieur bist du sowieso jetzt, da hast du nichts mit zu tun. Ne, natürlich nicht. Sowas was macht ja gar keinen Sinn.
Nice.
Ich mache ja mein Ding. Ich bin independent.
Wie bist du an die Hip-Hop-Kultur geraten und was bedeutet das für dich?
Boah, das ist damals, weißt du, das ist für mich Romantik. Das ist einfach romantisch für mich. Aber wie rein ist, also eigentlich ganz easy. Mein Bruder, großer Bruder, der damals so, der hat immer so Eminem gehört, weißt du, der war so richtig Eminem-Typ. Der hat viel davon gehört, das ganze D12.
Geil.
Ganz Detroit, richtig viel.
Geil.
Viel so Nate Dogg, nicht Tupac oder sowas. Hat ja auch ein Album, hat ja auch das All Eyes on Me Album gehabt. Oh, die LED ist voll rote. aber so Tupac und so habe ich mich jetzt nie so, habe ich nie so gepumpt oder so. Es war immer so Eminem-Zeit, weißt du, wenn ich groß geworden so 2002, 2001, sag ich so. 4 Jahre alt oder 5. Immer gehört, nichts verstanden, aber so, ich fand es so geil einfach.
Okay, dann, ich habe immer Angst, so, wenn ich sage, okay, ich kenne Tupac nicht auswendig. Weil bei mir ist so, ich glaube so 50 G-Unit-Zeiten, die haben mich so dann komplett vereinnahmt. So. Sorry.
Nein, das war genau die Zeit so, ja. Weißt du? So G-Unit, alles gefeiert damals. Ich habe immer nichts verstanden, so, aber ich habe es gefeiert. Geil. Ich dachte so, voll krass und sowas. Und ja gut, diese Tupac-Zeiten tatsächlich, ich habe mich erst damit beschäftigt, als diese ganzen Interviews von Shook Knight, also nicht von Shook Knight, sondern von seinen ganzen Jungs, mit denen immer rum waren, da habe ich so erst dieses Thema Tupac so für mich richtig angeschnitten, direkt in diese traurige Realität. Wie heißt der noch? Ich habe den Namen vergessen. Es war so sein Labelpartner und sowas, ja, auch 2-Stunden-Interviews musst du dir mal angucken, wenn du es nicht gesehen hast, zu krank. Da merkst du so richtig, Alter, okay, so diese, das, was Tupac noch klar, der hat natürlich krasse Werte ausgestellt, aber das so image-mäßig, was da dann war, so merkst du so, okay, du kommst direkt mal in die Realität rein. Aha. Natürlich nicht so das Geilste. Dann habe ich so, okay, ich habe da jetzt nicht so für mich so viel zu heroisieren. So sehr interessant, ich feier das halt, ne? Guckst du, das heißt, das war diese Zeit, so diese 2005, ich war 96,
ja.
So und davor, natürlich war das dann für mich nicht begreifbar, das konnte ich noch nachholen. Ich war da nicht drin. Es war immer diese romantische Zeit, so, wo es so ein bisschen plastisch alles wurde. Da sind wir reingewachsen.
Ja, riesengroß, auch Gangsterfilme und so richtig Steven Spielberg Movie-like, riesengroß. Ja. Denkst du, wow, was geht da ab?
Was geht da?
Ja, Mann.
Das war schon sehr krass.
Begreifst du Hip-Hop als Musik oder als Kultur?
Als Kultur. Schon Kultur, so, weil natürlich, wenn man aufnimmt, man achtet auf musikalische Sachen, aber nee, für mich ist es eher Kultur, weil du musst schon wissen, was auch cool ist, weißt du? Du kannst nicht so, du hörst es, du weißt einfach, okay, wenn jemand rappt, weißt du? Mhm. Es gibt immer so dieses von heute, so, das ist jetzt auch wieder schwarz-weiß, ist auch schwer zu sagen, aber wenn jemand so oft, wenn jemand rappt, weißt du, so auf einen bestimmten Style, du hast einfach, du spürst so eine Romantik, einfach so eine Wärme da drin, weißt du, weißt einfach, aller geil, das ist so der Shit. Du fühlst es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist Kultur für mich, 100%, auch wenn ich nicht so immer so richtig tief da drin manchmal gelebt habe, immer so ja, manchmal dann nicht mehr, aber so, ich fühle das 100%ig, weißt du, sitzt du da, wir sind auch mit, doch, wir sind mit unseren Jungs, weißt du, wir chillen da. Dann machen wir Cyphern einfach so, ganz locker, lassen so Beats, ey, jeder cyphert einfach so. Das ist Kultur hier, so für mich 100%ig. Ich verstehe Hip-Hop. Ich weiß, was Hip-Hop ist. Ja.
Ja, der Erhan Dohan hat da was Nices gesagt in meinem letzten Podcast. Und zwar, dass man so, so ein Common Ground hat. Das heißt, man trifft nicht so als komplett Fremde aufeinander, sondern so, ah, du bist so ein bisschen Hip-Hop-Kultur, ich bin ein bisschen Hip-Hop-Kultur, und dann ist man schon mal näher beisammen und hat so gemeinsame Anknüpfungspunkte.
100%ig, ja. Das ist auch so, du fühlst einfach an, du bist automatisch, weißt du, siehst jemand, okay, der ist auch von diesem Game, der ist auch so dabei, du bist einfach so, einfach Freundschaftsbasis, instant, weißt du, direkt, weißt du, okay, das ist schon mal diese, so, wir sind, man kann sich schon mal einschätzen, weißt du, okay, man kann über sowas reden, über sowas, ist schon mal offener.
Geil. Ich habe mir noch ein paar Beispiele rausgeschrieben, ein paar Songs, die du auf deinem Insta angeteasert hast, und würde dich gern befragen, so was für eine Rolle du da gespielt hast bei diesen expliziten Beispielen. Mhm. Das letzte war eine Künstlerin namens Reza mit einem Song Schwer.
Ah, ja, genau, aus Köln. So, ich mache die Mixes, übernehme, sie macht auch viele Sachen selber da, also viele Effekte und sowas. Mix und Maß, und das ist meine Aufgabe dann. Und mir wurde es halt rübergeschickt, wir arbeiten seit, lass mich nicht lügen, ich glaube Mai hat es angefangen, wo es gerade warm wurde. Das geht alles ja über IUU, also aus Köln.
Was ist?
Das ist ein Label. Also Gian Sohail, Bruder von CEO. Also der ist ja auch, der ist schon richtig lang halt im Game, weißt du, so der, die haben das jetzt halt aufgebaut, glaube ich, letzten Jahre. Das ist halt so ein Label, da geht es halt wirklich darum, das finde ich zu krass, also finde ich richtig geil, deswegen ich bin auch froh, dass man da wirklich so damit am Start sein kann, dass jeder Künstler komplett individuell, jeder fährt einen ganz eigenen Film, auch 1999 aus Offenbach.
Bester Mann.
So, allerbester Mann, so mit dem halt, also, das war ja so, das, der wurde uns über Moki, also Kameramann Midas, so, Nudali, der macht Albumcover halt, hat es damals so vermittelt. Und, weißt du, er war ja so, wir haben dann so angefangen, ist ja komplett diese Cloud-Schiene, richtig Cloud, das war zu krass, ich fand's so, auch so ein mysteriöser Typ, weißt du, wenn man sich noch nicht kennt, am Anfang ist halt so sehr so, ein bisschen mysteriös. Und das fand ich halt so krass. Ich dachte so, aber geil. So, jetzt halt so alles locker, weißt du? Und dann ist halt so, haben wir diese Projekte gemacht. Erste EP, nee, das war nicht EP. Das waren erst Singles halt, ne? Haben wir gemacht. Also so richtig viel mit Liebe richtig reingesteckt. So, richtig halt viel Detail. Dass der Vibe da stimmt. Auch richtig, sehr krasser Künstler halt, ne? Also richtig Straße, das ist halt sehr echt, was er da sagt. Und, deswegen, man fühlt es auch richtig, weißt du, so fühlt es, sitzt du da, denkst du, so, der verstellt sich nicht. Das ist geil, das macht wirklich Spaß. Und dann darüber halt ist dann in Kontakt so zu Gian gekommen. Und da hat es halt, wenn man mehr gequatscht, halt, das war vor einem Jahr, und dann kam halt das mit dem Mix Freezer halt, ne? Und Freezer ist halt auch so, ist ein Charakter, so ist auch so, macht ihre Kleidung selber. Sie schminkt halt, sie ist halt so, macht so ein Kunstwerk aus sich selber, weißt du? Und so ist auch die Musik. Und sie, wie gesagt, sie macht halt viele Sachen auch komplett selber. Ja, also das ist sehr, sehr interessantes Projekt. Also da kommt der, das ist jetzt auch wie so eine EP, die jetzt halt kommt. Ne, Mixtapes. So, EP,
Mixtape habe ich gelesen.
Genau. Und ja.
Geil.
Das ist gerade sehr, sehr interessant. Geil. Sie kommen jetzt, sie haben die Songs jetzt durch, mhm, fertig, abgeschlossen. Die kommen jetzt nach und nach raus. Das sind geile Songs. Also ich freue mich da richtig drauf.
Ich freue mich drauf, safe. Oh, das sind jetzt schon die ersten zwei Spiegelstriche auf meinem Zettel abgehakt, nämlich auch der 1999 und der Selbstgespräch-EP.
Ja, zu krass.
Kann ich jedem nur empfehlen, das ist ein wahrer Hörgenuss. Ich feiere das krass. Nächster, den ich auf dem Zettel habe, ist Da Vinci von einem Label, das den besten Labelnamen der Erde hat. Genau. Ecke Consti Records.
Ecke Consti, Alter. Ja, das, ja, er ist halt so eine absolute Arbeitsmaschine, Alter. Mhm. Das ist wie so ein Olex, aber halt nicht auf Rap, so Rap, sondern auch so richtig schon so Latino. Also ist ja aus Venezuela, weißt du, so sein Origin. Mhm. Kommt halt viel Spanisch mit rein, weißt du, so viel von dem Flavor, er spricht ja fließen. Und so in dieser Sound, man findet sich gerade so richtig, man versucht sich zu festigen, gehen viele Projekte an. Und da probiert man halt, also so, versucht halt wirklich so ein geiles Soundbild zu finden, machen auch so eine EP fertig. Da alles gerade jetzt zu machen. Und gucken wir, da kann man, da ist viel Potenzial auch drin. Ne? Ist ja auch Künstler, so von, also Ecke Consti, Records von Genghis, Baba Genghis. Und ja, da gucken, wie weit wir da kommen. Ja. Also ich hab da auch, kann auch sein, dass es ein bisschen dauert halt, so, weil das ist alles zum Aufblühen. Wie schnell es blüht, weiß man nicht, aber ich glaube da hundertprozentig dran. Und da, das ist schon was sehr Langlebiges, weißt du, das ist jetzt, da steckt ein klares Ziel dahinter.
Geil.
Sehr, sehr schöne Soundbilder. Sehr viel Tiefgang. Man macht sich da wirklich viele, viele Gedanken. Sehr schön. Das ist schon sehr geil.
Einen weiteren Song, den ich gefunden habe, war Area und A Frequency Jazz Bombe.
Das ist die Jazz Bombe, Alter.
Der, was war deine Rolle dort?
Aufgenommen und auch Mix Master haben. Wer hat das nochmal gemacht? Ich habe das vergessen. Dieser von Hidden Hills.
Ojo?
Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Der Uli?
Der Uli, ja, genau, Uli. Der Uli ist es. Und haben wir damals aufgenommen. Das war so, ich weiß nicht mal.
Ah, da hast du das Recording gemacht?
Da haben wir das, ja genau, das Recording haben wir gemacht. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wann das war, wie das überhaupt dazu gekommen ist, habe ich voll vergessen. Warte, das war glaube ich für Hidden Hills? War das für Hidden Hills?
Es war fürs Blend Festival.
Ach, fürs Blend Festival. Ja, genau, fürs Blend Festival. Oh, das war auch voll. Stimmt, das gab es ja auch. Es ist ja auch am Start.
Ja, weil ich habe explizit diesen Song rausgesucht, weil dazu gibt es eine Vinyl.
Ah, ja, genau. Stimmt. Genau, haben wir aufgenommen. Der war ja fürs Blend Festival, du hast recht. Ja. Stimmt. Dafür gemacht. War auch ein bisschen, hat auch gedauert auf jeden Fall. War sehr, sehr viel auch Arbeit reingesteckt. Da Area, dann A Frequency, da haben wir da Sicko Mode auf Laidback. Das ist Split halt, weißt du? So auf Locker, so auf Boom Bap fast schon. Ich glaube, so habe ich es. Oder war das so? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann hat er so Richtung ein bisschen so trappiger halt. So eine Mischung halt. War sehr, sehr, sehr geiler Song ist es auf jeden Fall. Der ist dann auf die Schallplatte gekommen, auf die Vinyl. Und es war so, denkst du gar nicht auf einmal so, dein Song ist auf so einer Vinylschallplatte. Ah, krass. Schon geil, das ist schon geil. Ich habe die Platte aber bis jetzt noch nicht gehört. Ich habe keinen Schallplattenspieler, leider.
Nice. Was einen anderen Song, den ich mir rausgesucht habe, weil er türkisch ist, ist von Mert Can und Kalmo.
Ja.
Und da habe ich eine andere Frage zu, und zwar, ob das... Oder was das für eine Auswirkung hat. Oder, nee, ich muss anders fragen. Sprichst du Türkisch?
Nein, kein bisschen.
So,
ich kann nicht Schimpfwörter.
Was hat das? Ist das, vereinfacht es deine Arbeit oder kompliziert es deine Arbeit, wenn du die Sprache nicht verstehst?
Nee, das macht es schon einfacher für mich. Weil ich habe jetzt auch einen albanischen Song rausgekommen, letztens. Weil das Ding ist, du machst es dann, du achtest halt nicht mehr darauf, okay, was sagt jemand, wie. Und es ist einfach viel entspannter. So, du gehst viel mehr wie Musik einfach an. Wenn du verstehst, was die sagen, dann, ich weiß nicht, du ja, es ist intuitiver, du machst einfach das so. Gar nicht kompliziert. Es ist so, du siehst es musikalischer einfach. Wie nimmst du musikalisch wahr, du verstehst eh nichts. Formst es dann, wie du es geil findest. Und wenn es dann Schmodder ist, dann kannst du es wenigstens darauf schieben und sagst, ja gut, ich hab's nicht verstanden. Effekt bei irgendeinem komischen Wort machst, was ja dann nicht so cool ist, aber nee, das ist schon, macht viel mehr Spaß manchmal.
Ich kann es irgendwie ein Stück weit auch nachvollziehen. So, ich höre auch gerne Mucke von Leuten, wo ich die Sprache überhaupt nicht verstehe. Und mir ist es scheißegal, wenn ich es halt fühle. So, und dann ist quasi so die Inhaltsebene, die dann quasi wegfällt, weil ich es einfach nicht verstehe. Die kann auch irgendwie eine Hürde sein, so beim Hören, weil es gibt manche Songs auf Deutsch jetzt, die finde ich vielleicht irgendwie eingängig und melodiös und würde sie gerne mögen, aber die erzählen so viel Scheiße, dass ich mir denke, so, ich kann das nicht mit mir vereinbaren.
Manchmal siehst du die Lyrics auch für die Songs, also liest du durch, denkst du, ich dachte, das war so inhaltlich, aber das ist ja kompletter Müll. So oft schon diese Momente gehabt.
Nice. Ein Ding habe ich noch, eine Fanfrage in Anführungsstrichen. Die kommt vom guten Q-Rush.
Q-Rush!
Er fragt, wann du die Waschmaschine abholst.
Oh, Digga, das wird sich sehr lange noch hinauszögern. Okay, ja, fertig. Okay. Statement. Ich schenke sie dir, Moni.
Nice.
Verkauf sie auf eBay.
Nice.
Ich gönne es dir.
Mein Lieber, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Geil, Bro, das ging voll schnell gerade eben.
Ratzefatz.
Geil, Mann. Hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön, mein Lieber.
Yes. Tschüss.
Podcast Brudi.
Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Joscha.
Podcast Brudi.